Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado. Und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Tutto bene bei euch? Ich habe erfahren, dass ganz viele von euch diesen Podcast beim Kochen hören. Finde ich gut. Und deswegen beginnen wir heute gleich mal mit eurer Lieblingsrubrik.
Die italienische Weisheit.
Dieses Mal kommt der Spruch aus Neapel. Quando rau pipa a casa chiagne. Das hat jetzt bestimmt keiner von euch verstanden. Wenn das Ragout blubbert, freut sich das ganze Haus. Interessanter Spruch. Man versteht schon, was er bedeutet, aber es gibt keine so richtige deutsche Entsprechung. Liebe geht durch den Magen oder Essen hält Leib und Seele zusammen, trifft es nicht so ganz. Es heißt ja eher sowas wie Essen gut, alles gut. Wenn ihr eine passende deutsche Redensart kennt, meldet euch. Also, was erwartet euch in dieser Folge? Der Tote vom Canal Grande. Der Drogenring von Grado. Der meistgesuchte Dieb ist gefasst. Und Eklat beim Kinder-Rugby. Dann gehen wir doch gleich mal rein.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Der Tote aus dem Kanal. Ich melde mich nun vom Canal Grande in Venedig. Ich bin jetzt sozusagen mein eigener Außenreporter. Genau dort, wo ich stehe, wurde vor einigen Tagen eine Leiche aus dem Kanal gefischt. Direkt aus dem Canal Grande. Da geht natürlich das Kopfkino an. Welches abenteuerliche internationale Verbrechen steckt dahinter? Ein Spionagetriller von hollywoodeskem Ausmaß? Nein, die Wahrheit hat keinen Glamour, sondern ist tragisch. Es handelt sich um einen 50-jährigen Obdachlosen, der bei den Venezianern bekannt war. Er kampierte immer hier ganz in der Nähe. Vermutlich ist er im benebelten Zustand oder nach einem Infarkt einfach ins Wasser gefallen und ertrunken. Armer Kerl. Das Autorenhirn denkt natürlich sofort, vielleicht wurde er in der Nacht Zeuge eines Verbrechens in einem der beleuchteten Palazzi am Canal Grande und musste deshalb beseitigt werden. Wir bleiben dran.
Kommen wir zu den entspannteren Seiten des Lebens. In der letzten Folge hatte ich euch ja von dem Phänomen des Posto Fisso erzählt. Für Italiener sind unkündbare, langweilige Verwaltungsjobs ein Traum. Mehr als für alle anderen Nationen. Und dazu passt gut folgende aktuelle Meldung. Italiener machen fast die Hälfte der 170.000 EU-Beamtenanwärter aus. Fast 80.000 Bewerber für die neue Prüfung, die eine lebenslange und, ich darf ergänzen, sorgenfreie Karriere im EU-Beamtendienst ermöglicht, sind Italiener. Das EU-Karrierebüro bestätigte, dass sich 174.922 Kandidaten für die Teilnahme an der Prüfung beworben haben, deutlich mehr als die ursprünglich erwarteten 60.000 Bewerber zum Zeitpunkt des Starts des Bewerbungsverfahrens im Februar. Das schafft zwei massive Probleme, sagt ein EU-Diplomat. Erstens, wie wird die EU mit dieser enormen Zahl an Bewerbern umgehen? Und zweitens, wie wird die Kommission sicherstellen, dass sie bei diesem Auswahlverfahren am Ende nicht nur Italiener einstellt? Die Bewerber kämpfen um einen Platz auf der Liste, die nur 1.490 Plätze umfasst. Das bedeutet, dass nur einer von 117 Bewerbern erfolgreich sein wird. Von diesen sollten etwa 750 eine feste Stelle erhalten. Also wird nur einer von 200 Bewerbern eine feste Stelle erhalten. Italiener machen 45% der Bewerber aus, was den Wettbewerb für sie sogar noch schwieriger macht. Nach den eigenen Zielvorgaben der Kommission zur nationalen Vielfalt unter ihren Mitarbeitern sollten Italiener lediglich 11% der Belegschaft der Kommission ausmachen. Und jetzt wird's interessant. Die Staatsangehörigkeit beeinflusst erstmal nicht das Prüfungsergebnis, da die Kandidaten ausschließlich nach ihrer Leistung in den Tests bewertet werden. Überlegungen zur nationalen Ausgewogenheit können erst später eine Rolle spielen, wenn die Institutionen aus dieser Liste rekrutieren. Schauen wir auf die Bewerber aus anderen Ländern. Aus Österreich 1.706, aus Deutschland 11.705, aus Italien nochmal 79.450. Wow! Die Sache mit dem Post Officio ist, wie im letzten Podcast schon erzählt, wirklich groß. Venedig und die Eintrittsgebühr, der große Test für den Tourismus. Venedig macht ernst im Kampf gegen den Massentourismus und die Zahlen zeigen, das Experiment läuft. Mehr als 90.000 Besucher haben die neue Tagesgebühr bereits gebucht, noch bevor die Hauptsaison richtig gestartet ist. Die Maßnahme, ihr wisst es, ist nur für Tagesgäste gedacht, die bisher kostenlos in die Stadt strömten. Regionalpräsident Luca Zaia spricht von einem entscheidenden Test. Denn an Spitzentagen drängen sich oft weit über 100.000 Menschen durch die engen Gassen. Online-Reservierungen sollen für mehr Planung sorgen. Wer spontan kommt, zahlt mehr, wer früh bucht, spart. Für viele Einheimische ist das längst überfällig. Sie klagen seit Jahren über überfüllte Plätze und steigende Mieten. Kritiker hingegen sprechen schon wieder vom Disneyland. Auch so ein Universalvorwurf. Der wird nämlich sowohl rausgeholt, wenn Venedig überrannt wird, als auch dann gerufen, wenn Venedig versucht, die Besucherzahlen zu drosseln. Auch technisch war der Start spannend. Die Plattform musste dem Ansturm standhalten. Bisher scheint das zu funktionieren. Als ich als Außenreporter in Venedig war, habe ich dort übernachtet und bekam problemlos den Bestätigungscode. Und ich wurde übrigens tatsächlich kontrolliert. Touristen reagieren unterschiedlich, von Verständnis bis Unmut. Einige sagen offen, wenn ich zahle, will ich auch weniger Gedränge. Genau darauf setzt die Stadtverwaltung. Langfristig könnte das Modell auch für andere Städte interessant werden. Und auch international schauen viele Destinationen genau hin. Venedig wird damit wieder einmal zu einer Art Labor für Tourismuspolitik. Ob das Modell wirklich funktioniert, wird sich im Sommer zeigen. Dann kommen die großen Besucherwellen. Achtung! Auch Verona denkt jetzt über Maßnahmen gegen Overtourism nach. Die Stadt diskutiert über Maßnahmen gegen den wachsenden Tourismusdruck. Denn auch in Verona steigen die Besucherzahlen kontinuierlich. Vor allem rund um die Arena und den Balkon von Romeo und Julia wird es eng. An Spitzentagen schieben sich Tausende durch die Altstadt. Die Lebensqualität der Bewohner leidet zunehmend. Politiker sprechen offen über Zugangsbeschränkungen. Auch digitale Buchungssysteme, siehe Venedig, stehen zur Debatte. Noch ist nichts beschlossen. Aber die Richtung ist klar. Verona will vorbereitet sein, bevor es zu spät ist. Ein Stadtrat formuliert es so: Wir dürfen nicht warten, bis wir überrollt werden. Gleichzeitig lebt die Stadt stark vom Tourismus. Ein Balanceakt zwischen Wirtschaft und Alltag, wie so oft in touristischen Zentren. Hoteliers und Händler beobachten die Diskussion aufmerksam. Viele befürchten Einschränkungen für ihre Betriebe. Andere sehen darin eine Chance für mehr Qualität statt Masse. Auch Besucher könnten profitieren. Weniger Gedränge bedeutet mehr Erlebnis. Die Erfahrungen aus Venedig werden jedenfalls genau analysiert. Was funktioniert, könnte übernommen werden. Was nicht, dient als Warnung. Die Debatte zeigt, Overtourism ist längst kein Einzelfall mehr. Immer mehr Städte stehen vor dem gleichen Problem. Denn auch Sirmione am Gardasee hat schon 2025 über eine Eintrittsgebühr nachgedacht. Und ich bin mir sicher, dass man sich auch in Cinque Terre etwas einfallen lassen muss. Apropos Gardasee. Der Sommer ist praktisch schon ausgebucht. Viele Hotels dort melden bereits jetzt Auslastungen von über 80% für den Juni. Und das, obwohl die Saison offiziell noch gar nicht richtig begonnen hat. Touristiker sprechen von einem ungewöhnlich frühen Buchungsboom. Vor allem Gäste aus Deutschland und Österreich sichern sich ihre Zimmer frühzeitig. Naja, so wie wir es früher gemacht haben. Ein Grund, die stabile Nachfrage nach klassischen Urlaubszielen. Ein Blick in die Nachrichten reicht ja. Der Gardasee gilt als verlässlich, gut erreichbar und vielseitig. Hinzu kommt die Unsicherheit bei Fernreisen. Viele Urlauber bleiben lieber in Europa. Die Folge? Die Nachfrage konzentriert sich stärker auf bewährte Regionen. Hotels reagieren bereits. Einige Hoteliers erhöhen die Preise. Andere setzen auf längere Mindestaufenthalte. Auch Ferienwohnungen sind stark gefragt. Manche Anbieter berichten von fast vollständiger Auslastung an allen Sommerwochenenden. Wer spät dran ist, muss tiefer in die Tasche greifen. Für die Region ist das eine gute Nachricht. Gleichzeitig wächst aber auch, siehe oben, die Sorge vor Überlastung. Parkplätze, Strände und Infrastruktur könnten wieder an ihre Grenzen kommen. Ja, die Balance zwischen Boom und Belastung bleibt ein Thema. Fest steht, der Gardasee ist gefragter denn je. Und der Sommer hat dort längst begonnen, zumindest in den Büchern. Etwas Ähnliches beobachte ich in Grado, sowohl für diese Saison als auch für die nächste. Eine Freundin von mir hat gerade versucht, für 2027 etwas zu buchen. Keine Chance. Klar, manche Buchungsprogramme laufen noch nicht so weit in die Zukunft, aber manche eben schon. Und da ist schon jetzt vieles weg.
Die italienische Zahl.
Wie viel verdient der Bürgermeister von Grado? Na, schätzt mal. 6.823 Euro brutto pro Monat. Viel Geld für Italien. Und auch viel Geld für vergleichbare Gemeinden im Inland. Wie kommt das? Weil Grado als touristischer Ort gilt. Denn Grado hat in der Nebensaison um die 7.500 Einwohner, in der Hauptsaison aber eher 50.000. Und deswegen wird der Bürgermeister bezahlt, als stünde er einem größeren Ort vor. Die gleiche Regelung gilt natürlich auch für Lignano, Jesolo und so weiter. Wo wir schon beim lieben Geld sind, habt ihr euch mal gefragt, in welchen italienischen Städten die reichsten Bürger leben? Für die folgende Rangliste wurde das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen herangezogen, das von den Einwohnern der über 8.000 italienischen Gemeinden landesweit angegeben wird. Schauen wir uns also an, welche Gemeinden laut den neuesten verfügbaren Daten zu den reichsten gehören. Übrigens, beim Pro-Kopf-Einkommen werden auch Kinder und Rentner mitgezählt. Das echte Einkommen liegt also deutlich höher. Platz 10. Mailand. Durchschnittseinkommen 35.000 Euro. Die einzige große Stadt unter den Top 10. Mailand ist das wirtschaftliche Zentrum Italiens und hat unter den Regionalhauptstädten das höchste Pro-Kopf-Einkommen. Als Zentrum für Finanzen, Mode und Innovation zieht die Stadt hochqualifizierte Fachkräfte und Investoren an. Darunter meine Tochter, die dort studiert und das Durchschnittseinkommen senkt. Sie muss leider aber die übliche Miete zahlen. Platz 9. Pino Torinese, 35.500 Euro. Der Ort liegt auf den Hügeln oberhalb von Turin. Viele Fachkräfte und Unternehmer wohnen hier aufgrund der ruhigen Lage und der Nähe zur Stadt. Luxusvillen prägen die Gemeinde. Platz 8. Segrate. Durchschnittseinkommen 36.000 Euro. Segrate gehört zur Metropolregion Mailand und beherbergt zahlreiche Unternehmen und Hauptsitze. Hoher Lebensstandard, schöne Villen, viel Grün. Platz 7. Bogogno. 37.000 Euro. Bogogno in der Provinz Novara ist bekannt für Ruhe und einen prestigeträchtigen Golfplatz. Luxustourismus und wohlhabende Einwohner sorgen für eine stabile Wirtschaft. Die exklusive Wohnlage macht den Ort besonders attraktiv. Ja, da war ich schon öfter. Wirklich schick dort. Platz 6. Torre d'Isola. 37.000 Euro. Wir sind wieder im Umland von Mailand. Viele Unternehmer und Fachkräfte leben hier. Platz 5. Cusago. 40.000 Euro. Ein ordentlicher Satz. Cusago, ebenfalls im Mailänder Umland, zeichnet sich durch exklusive Anlagen aus, in denen viele Manager wohnen. Große Grünflächen und die Nähe zur Stadt sorgen für eine hohe Lebensqualität. Platz 4. Brialia. 43.000 Euro. Nie gehört. Brialia im Piemont ist eine kleine, naturnahe Gemeinde, in die sich viele wohlhabende Familien zurückziehen. Platz 3. Basilio. 50.000 Euro. Die Sprünge werden größer. Basilio ist bekannt für die Wohnanlage Milano Tre, in der viele wohlhabende Familien und Fachkräfte leben. Platz 2. Kleine Überraschung für mich. Laiatico. 53.000 Euro. Laiatico in der Provinz Pisa ist der Geburtsort des Tenors Andrea Bocelli. Reiche Toskaner lassen sich gern hier nieder. Und jetzt kommt der größte Sprung. Platz 1. Na, was glaubt ihr? 91.000 Euro Durchschnittseinkommen. Fast doppelt so viel wie Platz 2. Portofino. Schon der Name klingt irgendwie reich. Portofino ist das reichste Dorf Italiens und ein Symbol für Luxus. Rund um den berühmten Hafen liegen exklusive Villen, darunter von den Herren Domenico Dolce und Stefano Gabbana. Bevor wir zu den reichsten Gemeinden rund um Grado kommen, muss ich kurz über mein neues Buch reden, denn Espresso unter Sternen ist endlich erschienen. Ich bin kein Fan von klassischen Ratgebern. Zu viele Antworten, zu wenig Leben. Bei mir geht's mitten rein. Versprochen. Espresso unter Sternen ist eine humorvolle Forschungsreise in Sachen Glück. Eine Suche nach universellen Prinzipien des zufriedenen Lebens. Ich wollte schauen, ob all diese Prinzipien, Ideen und Rituale, die ich in Grado gelernt habe und die so vielen Leserinnen und Lesern das Leben ein klein wenig verbessert haben, auch in einem ganz anderen, für mich fremden Umfeld funktionieren. Ich bin mir sicher, dass ihr viel mitnehmen könnt. Das ist kein Buch, das euch sagt, wie ihr leben sollt. Aber es zeigt, wie alles ein bisschen leichter geht. Überall, wo es Bücher gibt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Jetzt schauen wir uns das Friaul an. Oder genauer, Friaul, Julisch, Venetien. Platz 10, Cordenons. Ein Vorort von Pordenone, in den sich viele gut verdienende Fachkräfte zurückziehen. Platz 9, Tavagnaco. Ein wirklich schicker, grüner Vorort im Norden von Udine. Platz 8, Gorizia. Platz 7, Lignano. Durchschnittseinkommen übrigens 27.000 Euro. Platz 6, Monfalcone. Durchschnittseinkommen ebenfalls 27.000 Euro. Bisschen überraschend, sieht man der Stadt nicht immer an. Platz 5, Grado. 28.000 Euro. Tourismus und Zweitwohnsitze treiben das Einkommen nach oben. Platz 4, Udine. Durchschnittseinkommen 28.500 Euro. Platz 3, Pordenone. Durchschnittseinkommen 29.000 Euro. Platz 2, Triest. 31.000 Euro. Platz 1, Trommelwirbel. Duino. 32.000 Euro. Küstenlage, viele wohlhabende Familien und Zweitwohnsitze. Diese Liste hat sich die Person aus der folgenden Meldung vielleicht zunutze gemacht. Der meistgesuchte Dieb des Adria-Raums wurde nach 3 Jahren gefasst. Nach langer Flucht ist ein 37-jähriger Mann festgenommen worden. Überwachungskameras wurden ihm zum Verhängnis. Die Carabinieri aus Pordenone spürten den Mann in einer Sozialwohnung in Tricesimo auf. Das ist nicht weit von Udine. Seit Mai 2023 war er untergetaucht. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Pordenone vor. Der 37-Jährige stammt aus San Vito al Tagliamento und wurde wegen zahlreicher Eigentumsdelikte verurteilt, die er zwischen 2019 und 2023 in mehreren Städten Nordostitaliens begangen hatte. Darunter Pordenone, Udine, Gorizia und Venedig. Insgesamt muss er über 5 Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich kommen weitere Arresttage sowie Geldstrafen in Höhe von 4.500 Euro hinzu. Die Ermittlungen zeichnen das Bild eines routinierten Täters. Besonders häufig schlug er auf Supermarktparkplätzen zu. Sein Vorgehen war simpel und effektiv. Während seine Opfer, oft Frauen, kurz den Einkaufswagen zurückbrachten, nutzte er den Moment, um unbeaufsichtigte Handtaschen oder Geldbörsen aus den Autos zu stehlen. Bemerkenswert ist jedoch eine Aussage des Mannes nach seiner Festnahme. Als ihm die Beweise, darunter zahlreiche Videoaufnahmen, vorgelegt wurden, soll er gesagt haben, man kann heutzutage nicht einmal mehr in Ruhe klauen bei all diesen Kameras. Entscheidend waren Aufnahmen von Geldautomaten, an denen mit gestohlenen Karten Geld abgehoben wurde. Die Ermittler erkannten darauf markante Kleidungsstücke, darunter eine auffällige Kapuzenjacke und Markenschuhe, die später auch in seiner Wohnung sichergestellt wurden. Versuche der Verteidigung, eine mildere Strafe oder Hausarrest zu erreichen, in Italien sehr beliebt, scheiterten. Das Gericht in Triest stellte fest, dass der Mann keinerlei Reue zeige und sich gegenüber staatlicher Autorität völlig gleichgültig verhalte. Nach Abschluss der Formalitäten wurde der 37-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Udine gebracht, wo er nun seine Haftstrafe verbüßt. Werbung. Reden wir zuerst über Manfredi Gimona. Er stammt aus einer legendären Hoteliersfamilie. Langjährige Grado-Urlauber können sich bestimmt an seinen Vater Enver erinnern, der das Hotel Adria leitete und der in München, Kitzbühel, Innsbruck und Wien genauso bekannt war wie in Grado. Er war ein Original im allerbesten Sinne. Ein ganz feiner Mensch. Genauso wie sein Sohn, der nun das Hungaria leitet. Es ist ein Apartmenthotel in toller Lage mit großen, edel eingerichteten Suiten, die aus 2, 3 oder 4 Zimmern mit Balkon bestehen. Die Suiten sind voll ausgestattet, niemand muss also Bettwäsche, Handtücher oder gar Kochutensilien mitschleppen. Selbstverständlich gibt es auch Heizung und Klimaanlage. Außerdem von Mai bis Oktober eine täglich besetzte Rezeption und ein Frühstücksbuffet für alle, die das wollen. Und es gibt einen Tiefgaragenplatz unterm Haus. In Grado Gold wert. Ich weiß, wovon ich rede. Wir wohnen selbst dort. Und der aktuelle Bürgermeister auch. Ihr seid ganz nah dran am Geschehen. Ich habe immer sehr zurückhaltend über das Hungaria gesprochen, weil es von meiner Frau betrieben wurde. Jetzt ist aber niemand mehr von der Familie involviert und ich kann es ohne schlechtes Gewissen anpreisen. Viele Hotels in Grado sind ja in einer Zeit gebaut worden, als die Devise hieß, Hotelzimmer sind zum Schlafen da. Die Räume sind oft winzig, dunkel und schlecht geschnitten. Die Apartments im Hungaria sind dagegen hell, modern und großzügig und die Kochecke ist eine echte Küche. Und Manfredi, der perfekt Deutsch spricht und in Hotels aufgewachsen ist, weiß, auf was Gäste Wert legen. Bei ihm seid ihr in sehr guten Händen. Also, wenn ihr wollt, können wir für euren nächsten Urlaub Nachbarn werden. Bei Anfragen grüßt ihn gern von mir, dann seid ihr in allerbesten Händen. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Denn nochmal, ich wohne selbst dort. Wie ehrlich kann Werbung sein? Eklat beim Kinderrugby in Udine. Was als harmloses Kinderturnier begann, endete vor Gericht. In Udine ist es bei einem Rugby-Turnier der unter Achtjährigen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Vätern gekommen. Der Vorfall ereignete sich genauer in Codroipo. Laut Anklage soll ein 62-jähriger Mann einem 59-jährigen Vater einen Kopfstoß versetzt haben, mit schweren Folgen. Das Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch. Auslöser war ein Streit über den Turniersieg. Einige Teams hatten Spieler ausgeliehen, damit überhaupt genügend Kinder antreten konnten. Die siegreiche Mannschaft aus Udine geriet daraufhin in die Kritik. Der Angeklagte warf dem anderen Vater vor, geschummelt zu haben. Die Situation eskalierte zunächst verbal, dann körperlich. Zuerst soll der Mann seinem Gegenüber an den Hals gegangen sein. Später, außerhalb des Spielfelds, kam es laut Aussage des Opfers zur mutmaßlichen Attacke mit einem Kopfstoß. Teile des Vorfalls wurden sogar per Handyvideo festgehalten. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Seine Verteidigung spricht von widersprüchlichen Aussagen und setzt auf Gutachten und Zeugen. Während das Strafverfahren noch läuft, hat die Sportjustiz bereits reagiert. Der italienische Rugbyverband hat den Mann für 2 Jahre von allen Spielfeldern ausgeschlossen. Die nächste Gerichtsverhandlung ist für den 22. Juni angesetzt. Ich werde berichten. So krass. Beim Kinderrugby. Unter 8-Jährige. Wie kann man da so austicken? Und jetzt, wo die Saison wieder losgeht, ein schwerer Grillunfall erschüttert das Friaul. Ein 24-jähriger Mann bereitete in La Tisanotta, einem Ortsteil von La Tisana, eine Grillata vor. Also ein entspanntes Grillen im Freien. Doch die Situation eskalierte dramatisch. Nach ersten Erkenntnissen goss der junge Mann Alkohol auf den Grill, vermutlich um das Feuer anzufachen. Dabei kam es zu einer plötzlichen heftigen Stichflamme, einer sogenannten Rückzündung. Die Flamme erfasste ihn direkt und verursachte schwere Verbrennungen. Rettungskräfte waren schnell vor Ort, der Notdienst, Feuerwehr und Carabinieri. Nach der Erstversorgung im Krankenhaus von La Tisana wurde der Mann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen per Hubschrauber in die Spezialabteilung für Schwerbrandverletzte nach Padua geflogen. Sein Zustand wird als ernst beschrieben. Au weia. Liebe Familie, Finger weg von Brandbeschleunigern wie Alkohol oder Benzin beim Grillen. Schon kleine Mengen können explosionsartige Flammen verursachen. Verwendet ausschließlich geeignete Grillanzünder und haltet immer ausreichend Abstand. Jetzt aber zur Meldung der Woche, vielleicht sogar des Jahres. Und passenderweise fährt draußen die Polizei vorbei. Vielleicht hört ihr es. Grado. Sonne, Meer, Urlaubsstimmung. Und mitten in dieser Idylle fliegt plötzlich ein professionell organisiertes Drogennetzwerk auf. Klingt wie ein Krimi, ist aber Realität. Die Carabinieri haben einen 35-jährigen Mann festgenommen. Einen Gradeser. Gegen 5 weitere Personen wird ermittelt. Der Auslöser für die ganze Geschichte ist tragisch. Der Tod eines 43-Jährigen. Er wurde leblos in einer Wohnung gefunden. Erst wurde ein Herzinfarkt vermutet. Später stellte sich heraus, eine tödliche Mischung aus Heroin, Kokain und Alkohol hatte zu einem Hirn- und Lungenödem geführt. Also haben die Ermittler tiefer gegraben. Sie werteten WhatsApp-Chats des Verstorbenen aus und stießen auf ein dichtes Netz aus Kontakten, kodierter Sprache und offenbar routinierten Abläufen. So kamen sie schließlich auf den Hauptverdächtigen, der jetzt gleich für 12 Delikte verantwortlich gemacht wird. Der Mann soll ein regelrechtes Drive-In-System betrieben haben. Kein direkter Kontakt, kein großes Risiko. Stattdessen hing am Gartentor seines Hauses eine Plastiktüte. Darin die Ware. Käufer kamen vorbei, griffen rein, gingen wieder. Schnell, diskret, effizient. Und das war nur die Oberfläche. Im Hintergrund lief ein ganzes Netzwerk. Bestellungen über Telegram, verschlüsselte Nachrichten, verschiedene Lieferketten. Mal traf man sich an Bahnhöfen, sogar außerhalb der Region. Mal wurden Drogen von ahnungslosen Paketdiensten geliefert, vakuumverpackt und unauffällig. Unterstützung hatte der Mann auch. Ein Bekannter fungierte als Fahrer, seine Partnerin half ebenfalls. Einmal soll sie sogar Drogen im Mund versteckt haben, um sie zu transportieren. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler dann alles, was zu so einem Geschäft gehört. Heroin, Haschisch, Methadon, MDMA, sogar GHB, bekannt als K.O.-Tropfen. Dazu Bargeld, Feinwagen und Verpackungsmaterial. Dass der Mann jetzt in Untersuchungshaft sitzt, liegt nicht nur an der Beweislage. Die Behörden sehen auch Fluchtgefahr. Er hatte offenbar schon nach Möglichkeiten gesucht, nach Südamerika zu türmen. Und er hatte keinen legalen Job, lebte wohl komplett vom Drogenhandel. Am Ende steht ein Fall, der zeigt, wie professionell und gleichzeitig unscheinbar solche Strukturen funktionieren können. Selbst an einem Ort wie Grado, den man eher mit Urlaub als mit Kriminalität verbindet. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren. Abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal, nein, keinen Kaffee bei Pino, denn wir nehmen ausnahmsweise am Abend auf. Deswegen jetzt erstmal Nudeln bei Alessandro vom Stralonga. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.